BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Und bei mir ist heute eine Kollegin vom Fernsehen zu Gast. Wenn Sie unsere Nachrichtensendung Rundschau öfter anschauen, dann haben Sie sie bestimmt schon gesehen. Miriam Kottmann, sie ist seit Februar die erste Moderatorin im deutschen Fernsehen, die im Rollstuhl regelmäßig eine Nachrichtensendung präsentiert. Herzlich willkommen, Miriam, schön, dass du bei uns bist.
Grüß Gott, grüß dich, Bettina, vielen Dank für die Einladung.
Ja, warum haben wir dich eingeladen? Weil wir, als wir diese Nachricht gelesen haben, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Pressetext oder war es bei uns im Intranet im Haus, da habe ich so ein bisschen zuckt. Und ich dachte, wie jetzt die erste Moderatorin, die im Rollstuhl eine Nachrichtensendung präsentiert. Und ich dachte, hoppala, wir schreiben 2024, das hat aber lang gedauert.
Ja, tatsächlich hat es scheinbar lang gedauert, aber es gab vielleicht auch niemanden vor mir, der das vielleicht wollte oder dem das auch genehmigt wurde. Ich glaube, das Zweite könnte natürlich auch der Fall sein. Bei mir hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis es dann soweit war.
Habe die Ehre heute mit meiner Fernsehkollegin Miriam Kottmann. Ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist und uns ein bisschen von deinem interessanten Lebensweg erzählen wirst, der auch sehr mühsam und beschwerlich war und ist in vielen Teilen, wie wir hören werden. Aber jetzt fangen wir erst einmal mit dem Anfang an. Du bist ein richtiges Münchner Kindl, gell?
Ja, richtig. Ich bin 1974, also vor 50 Jahren, in München geboren.
Genau. Aufgewachsen auch in der Landeshauptstadt oder im Speckgürtel?
Ja,
oder
im, Speckgürtel. Meine Eltern haben damals schon im Speckgürtel gewohnt, im Südosten von München. Und da bin ich aufgewachsen. Aber wir waren halt auch viel in der Stadt. Insofern, ich empfinde mich und fühle mich als Münchner Kindl.
Also wenn man dich wo fragt, wo kommst her oder München. Wo bist du geboren, sagst München.
Definitiv.
Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Aber du sprichst jetzt nicht explizit Dialekt oder könntest du, wenn du wolltest?
Ich glaube, das wäre ein bisschen aufgesetzt. Ich habe so ein bisschen eine Klangfarbe, so dieses Münchnerische, liegt aber daran, dass mein Vater aus Schwaben war, vom Bodensee, und meine Mama aus Mainz kommt und die beide ihren Dialekt sehr extrem gesprochen haben daheim. Wenn man zwischen Schwäbisch und Hessisch aufwächst, dann bleibt eigentlich nur der Königsweg, ist dann Hochdeutsch. Und auch in der Schule hat man damals bei uns tatsächlich wirklich Hochdeutsch gesprochen, auch wenn die Nachbarskinder und so eigentlich eher Bayerisch geredet haben, weil die Eltern auch aus Bayern waren, aus München. Aber trotzdem war die Sprache, gerade in der Grundschule und auch in der Schule, immer Hochdeutsch. Mhm.
Ist man jetzt wieder ein bisschen davon abgekommen, weil man gesehen hat, dass Kinder beides können. Das, glaube ich, war so eine Phase, wo man wahrscheinlich dafür plädiert hat, dass Kinder Hochdeutsch sprechen, damit sie nachher quasi keine Nachteile haben, wenn sie eine Ausbildung machen, studieren oder wie auch immer. Und dann mittlerweile, glaube ich, sagt man wieder, Kinder können beides. Die können Hochdeutsch und Dialekt sprechen. Im Gegenteil, genau. Es ist wie wenn sie eine zusätzliche Sprache beherrschen. Es schult eigentlich eher die Hirnzellen.
Ja, richtig, genau.
Ja. Wie war die Jugend da draußen? Ich sage jetzt mal da draußen.
Schön war sie. Also es war ganz toll, weil wir hatten alles am Ort, was man so gebraucht hat. Sportvereine, alle Schulen. Gleichzeitig waren die Freunde direkt ums Eck. Es war nicht so riesig wie jetzt München selber, sondern damals hat die Ortschaft so knapp 20.000, 15.000 Einwohner
gehabt. Doch schon so viel.
Ja, schon. Also es war schon ein größerer Ort, wo eben auch alle die Infrastruktur und alles da ist. Auch ein S-Bahn-Anschluss, sodass man eben in 20 Minuten auch am Marienplatz ist. Und das haben wir natürlich dann als Teenies auch sehr gut genutzt. Also nicht nur zur Tanzstunde, sondern auch so, wenn man in die ersten Discos ging, in die ersten Clubs. Insofern war alles da, weil man ist doch sehr behütet aufgewachsen. Und eben aber auch alles vor Ort, also alle Sportvereine. Ich habe ja ganz lang Ballett getanzt, Ballettunterricht genommen, 15 Jahre lang, habe Tennis gespielt, viele Jahre lang auch in der Mannschaft. Alles eben da draußen in diesen Vereinen. Und das war ganz prima. Und man hat auch gleichzeitig die Nähe zur Stadt, aber eben auch die Nähe zu den Bergen oder auch raus gleich aufs Feld, weil dann gleich der nächste Ort war dann gleich ein kleiner Ort mit lauter Bauernhöfen.
Das hat man schon noch mitgekriegt. Ja. Also war schon Land noch ein bisschen mit dabei.
Definitiv.
Und Berge, See, hast du dich da irgendwann ein bisschen entschieden? Weil es gibt da ganz viele, die sagen immer beides. Da gibt es welche, die sagen nie Wasser, immer Nauf. Ja. In welcher Fraktion warst du unterwegs?
Ich war bei beiden eigentlich unterwegs. Also ich bin sehr gerne auf die Berge gegangen, sowohl zum Skifahren. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne Ski gefahren. Das vermisse ich auch sehr im Winter, wenn ich dann von Freunden höre, sie waren wieder auf dem Berg und sind wieder Ski gefahren oder posten irgendwelche Fotos vom Gipfel, dann blutet mir schon noch mal ein bisschen das Herz, weil ich es eben nicht mehr kann, jetzt seit ich im Rollstuhl sitze. Aber genauso gerne gehe ich auch in die Seen und bin auch als Teenie schon immer in die umliegenden Badeseen geradelt und dahin gefahren. Und
Aber es ist natürlich nicht dasselbe. Aber was du natürlich machen kannst, ist hochfahren mit der Bahn. Und es gibt, glaube ich, auch langsam, nicht viele, aber ich glaube, es gibt so ein bisschen Wege, die machbar sind für Rollifahrer und Kinderwagen. Gell?
Was ganz gut geht, ist der Herzogstand.
Ja.
Das ist mein Lieblingsberg jetzt inzwischen als Rollstuhlfahrerin. Da kann man gut mit der Seilbahn hochfahren. Und dann gibt es oben den Weg zu der Hütte. Der ist relativ eben und vom Schotter her auch einigermaßen okay, sodass ich da zumindest so ein bisschen, und da hat es ja seinen wunderbaren Blick auch runter auf die Seen. Und insofern ist es ganz wunderbar dort.
Das ist ja ein Thema, was wir auf jeden Fall im Laufe unseres Gesprächs heute vertiefen wollen und auch werden. Diese unglaublich vielen Einschränkungen und Beschränkungen, denen man als behinderter Mensch einfach nach wie vor ausgesetzt ist. Also zum Beispiel mit der Erschließung oben am Berg wärst du jetzt nicht zufrieden. Das würdest dir schon wünschen, dass da noch ein bisschen mehr geht. Es geht sicher nicht überall, keine Frage. Man kann auch sicher nicht überall jetzt eine Autobahn hinzementieren, aber man könnte ein bisschen dran denken, wenn man Wege baut oben, weil ein Gipfelrestaurant ist auch da und da
ja,
könnte
tatsächlich,
was passieren,
tatsächlich
gell?
Könnte man da ein bisschen was machen. Das ist mir schon klar, dass man jetzt nicht auf jeden Berg irgendwie den Rollstuhl gerecht irgendwie herrichten kann. Das darf auch gar nicht sein oder es muss ja auch gar nicht sein. Aber dass man zumindest, das ist jetzt auch beim Herzogstand so oben bei dem Haus, da gibt es zum Beispiel auch keine Rollstuhltoilette. Also wenn ich da hochfahre, dann alleine geht es sowieso nicht, brauche sowieso mal Hilfe. Dann habe ich jemanden dabei, der dann mir dort auch auf diese ganz normale Toilette eben hilft, was schwierig ist, weil die halt eng ist. Also da ist auch nicht alles optimal. Und die Wege, ich glaube, kein Rollstuhlfahrer fände es schön, wenn die Wege oben am Berg jetzt geteert wären. Das muss auch gar nicht sein. Aber wenn man so ein bisschen, wenn man sowas neu erschließt oder wenn man was renoviert, wenn man da zumindest an Toiletten irgendwie denkt oder vielleicht auch die Terrasse vielleicht irgendwie mit Holzbrettern irgendwie macht, dass es irgendwie schön glatt ist und nicht irgendwie, was weiß ich, was im Untergrund irgendwie ist, das wäre schon mal irgendwie ganz gut. Oder dass man eine Rampe baut, wo vielleicht einfach ein Holzbrett hinlegt, dass man mit Rollstuhl hochschieben kann, wenn da drei Stufen sind oder so. Das wäre schon irgendwie, dann wäre echt schon viel gewonnen. Mhm. Also da gibt es Möglichkeiten.
Man muss, und das werden wir auch dann in aller Ruhe und ausführlich erzählen, dazu sagen, dass nur ein ganz verschwindender Prozentsatz von Menschen von Geburt an behindert ist, sondern dass diese Behinderung oft im Laufe des Lebens sozusagen erworben wird durch Unfall oder durch Krankheit wie bei dir. Und dass es vor diesem Hintergrund natürlich umso erstaunlicher ist, dass da oft wenig bis nichts passiert oder immer noch zu wenig passiert. Aber wir wollen jetzt erst einmal über deinen beruflichen Werdegang sprechen. Du hast dich für den Journalismus dann relativ schnell entschieden, oder?
Ja, genau. Das war so ein, ich habe was erlebt, was ich eigentlich jedem jungen Menschen wünsche. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis. Ich habe nach dem Abitur nicht so richtig gewusst, was ich eigentlich machen will. Ich hatte irgendwie überlegt, Jura oder vielleicht Architektur zu studieren, vielleicht Journalismus, keine Ahnung. Ich war aber wirklich noch nicht festgelegt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, verschiedene Praktika zu machen und unter anderem auch beim BR, das war so eine Art Schülerpraktikum, noch verspätetes. Und da war ich dann beim Fernsehen und saß im Schneideraum drin und hatte, beim Sport war das, einen Eishockey-Beitrag. Und ich weiß noch, dass ich da drin saß und genau gewusst habe, in dem Moment, während dieser erfahrene Sportreporter da seinen Beitrag geschnitten hat mit der Cutterin, hatte ich wirklich das Gefühl, jawohl, mir geht so ein Rollladen hoch. Das ist genau das, was ich machen will. Das finde ich großartig. Und ich hatte eben auch schon, als ich 15 oder 14 war, war ich einmal beim ORF in Salzburg im Hörfunkstudio, weil Nachbarin von mir, die war Peggy March, die kennen wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer noch, Schlagersängerin, und die war unsere Nachbarin und ich bin mit ihrer Tochter, mit der Sandy, aufgewachsen, das war meine beste Freundin, und einmal hatte Peggy eben ein Interview da beim ORF in Salzburg und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Wir könnten uns ja einen schönen Tag in Salzburg noch machen, auf die Burg hochfahren, Salzburger Nockerl essen, die Sandy kommt auch mit, und dann bin ich mitgefahren. Und da war ich eben das erste Mal in so einem Hörfunkstudio und war total fasziniert von diesen vielen Knöpfen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie wirklich gesehen hat. Aber das ist unfassbar toll, mir ganz viel, alles blinkt und man hat so viele Knöpfe und Regler. Und ich habe gedacht, so Wahnsinn, woher wissen diese Menschen, was sie jetzt da irgendwie hochziehen müssen? Und Das fand ich schon total toll. Und das war eben aber ja noch mal Jahre davor. Und dann kam ich eben fünf Jahre später dann eben bei diesem Praktikum beim BR in diesen Fernsehschneiderraum. Und da habe ich auch wirklich, da kam diese Faszination wieder für die Technik auch, aber eben dann auch für das Journalistische. Und da habe ich genau gewusst, das will ich machen und nichts anders. Und es ist bis heute so geblieben.
Habe die Ehre heute mit meiner Fernsehkollegin Miriam Kottmann. Sie haben uns gerade erzählt, oder du hast uns gerade erzählt, wir haben besprochen, dass wir uns duzen, so als Kolleginnen, dass du so ein Aha-Erlebnis hattest, mhm, als noch recht junge Frau vor dem Studium, als du bei einem im Schneideraum bei den Fernsehkollegen saß, bei einem Praktikum und gesehen hast, was die da für Arbeit machen. Dann war also der Berufswunsch sozusagen ein bisschen fixiert, soll in Richtung Journalismus gehen. Und dann hast du vermutlich studiert, nehme ich an, in der Richtung, oder?
Ja, genau. Also ich habe ja damals bei einem Sportkollegen zugeschaut und, mhm, ich war auch immer schon total sportinteressiert. Mein Nachbarsjunge hat mich manchmal mitgenommen ins Olympiastadion, der war Bayern-Fan und ich habe zwar gar nichts gesehen, weil ich so klein war, stand aber in der Südkurve und fand Fußball toll und hat auch immer die Sportschau geguckt und für mich war dann klar, ich will Sportreporterin werden. Und dann habe ich Journalismus studiert in München hier, Diplomjournalismus. Und da musste man auch erstmal noch ein Jahr Praktikum machen, bevor man überhaupt zu dem Studiengang sich bewerben konnte. Dann wurde man ausgewählt. Und also es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich anfangen konnte. In der Zwischenzeit habe ich eben diverse Praktika noch gemacht und hat sich dieser Berufswunsch auch weiter verfestigt. Und während des Praktikums musste man auch lauter Praktika wieder machen. Während des Studiums, das war eben, mhm, aber auch gut, weil dadurch hat man eben den Beruf ja noch viel besser kennengelernt. Und mein allerletztes Praktikum, was ich quasi pflichtmäßig machen musste, war dann nochmal beim BR, mhm, in der Aktualität, eben bei der Rundschau. Mhm. Und mein damaliger Chef, der hat mich dann während dieses Praktikumsmonats gefragt, ob ich nicht bleiben möchte als Reporterin. Er könnte so Leute brauchen wie mich, die so quasi schon sehr viel können. Und ja, dann habe ich natürlich voller Begeisterung Ja gesagt, habe aber gesagt, ich muss jetzt noch meine Diplomarbeit schreiben, ja, und noch meine Prüfungen machen. Und dann hat er gesagt, ja, mach das auch, du musst unbedingt dein Studium abschließen, das ist ganz wichtig, dass du das nicht jetzt irgendwie unabgeschlossen beendest, sondern mach das fertig, aber du hast deinen Platz bei uns. Und das war jetzt vor, also der Beginn des Praktikums war am 1. August 1997, also jetzt vor 27 Jahren und so, mhm, lange bin ich jetzt beim BR.
Also du bist im Aktuellen dann hängen geblieben.
Ja, genau.
Ja,
mhm.
Das ist der spannendste Bereich und auch der anstrengendste eigentlich.
Ja,
das aktuelle Berichterstattung, ja, ist einfach höllisch, weil es geht ab und du musst auf dem Punkt sein, mhm, immer.
Ja, immer. Und das ist aber genau das, was mir, ja, Spaß macht. Das, dieses Live und jetzt auf dem Punkt präsent sein und auch diesen Zeitdruck zu haben und zu sagen, die Sendung ist halt nun mal um 16 Uhr die
erste,
die Rundschau, mhm, oder beziehungsweise früher hatten wir sogar noch, wann anders, waren die Sendezeiten ja noch anders oder dann war ja 18:45 immer, mhm, unsere Beginn-Anfangszeit. Jetzt ist es 18:30. Du musst, da kannst du nicht sagen, ich bin um 18:40 fertig, wenn die Sendung um 18:30 ist. Und diesen Zeitdruck, das finde ich aber gut, macht mir Spaß. Und ich werde unter Zeitdruck auch meistens richtig gut. Also das ist das, was ich auch brauche, so diesen Druck. Und jeden Tag was anderes und auch morgens in die Arbeit zu gehen als Reporter und nicht zu wissen, was mache ich heute eigentlich? Das ist unser täglich Brot oder ganz häufig so. Und das finde ich auch spannend, weil es kann sein, dass ich einen Wirtschaftsbeitrag machen muss. Es kann sein, was Innenpolitisches, es kann was Bayerisches sein. Es kann auch Außenpolitik sein. Also es ist alles möglich. Man muss quasi in allem so ein bisschen, also eine gesunde Achtelbildung sollte man immer haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ja, sag, man muss sehr informiert,
ja, genau,
sein.
Und
man muss ein bisschen querlesen, mhm, durch die ja, Qualitätsblätter, sage,
ja, genau,
ich jetzt mal dazu. Ja.
Also man muss wirklich sich auch für sehr viel interessieren.
Mhm.
Und das war bei mir schon immer so. Ich habe mich sehr interessiert für ganz verschiedene Bereiche und für Politik ganz besonders. Ja. War ja auch Teil meines Studiums, habe ja auch Politik studiert. Und das kommt mir halt sehr entgegen und meinem Wesen auch sehr entgegen. Vor allem dieses, das war ja jahrzehntelang eigentlich, war ich auch eine von diesen Reporterinnen, die, wenn irgendwas passiert ist, bin ich dann sofort irgendwo hingeschickt worden. Da hieß es, da ist ein Lawinenabgang.
Das macht
es gibt
die mir,
irgendwie
ja,
tote Miriam, hast du Zeit, dann fährst jetzt dahin. Oder Hochwasser. Was bin ich in Hochwassern rumgestanden und rumgelaufen mit Gummistiefeln? Ja, schon ganz viel. Und das hat mir Spaß gemacht, vor Ort sein, die Leute fragen, wie geht's Ihnen jetzt? Wie kriegen Sie den Schlamm wieder raus? Oder was brauchen Sie jetzt am dringendsten? So vor Ort zu sein und da zu reportieren im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was wieder zurückzubringen und den Menschen zu erzählen, wie es den Menschen vor Ort geht. Das war genau mein Ding.
Geschichten erzählen. Das ist ja das, warum wir, glaube ich, eigentlich alle in diesem journalistischen Bereich landen, ja, weil wir eigentlich gern Geschichten erzählen. Ja. Auch hier in unserer Sendung erzählen wir jetzt gerade eine Geschichte, nämlich deine. Und das ist das, was uns, glaube ich, alle irgendwo ein bisschen antreibt, ob man nun mehr kulturell interessiert ist, mehr politisch, mehr bei den bayerischen Themen unterwegs ist. Aber das ist so die hohe Motivation. Also es ist ein stressiger Beruf, auch war ein anspruchsvolles Studium. Wann hast du von deiner Erkrankung erfahren? War das noch in dieser frühen Lebensphase, wo du dich eigentlich gerade so gefestigt hast?
Ja, also das war die ersten Symptome. Also ich habe Multiple Sklerose, das muss man vielleicht erstmal vielleicht vorausschicken, die Information. Ich habe während meines Studiums, als ich mit 22, habe ich so die ersten Symptome gehabt. Ich habe während meines Studiums für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, lange Jahre, habe mir da auch mein Studium mitfinanziert. Und auf dem Weg in die SZ, die damals ja mitten in München saß, sind ja rausgezogen jetzt nach Zamdorf raus, aber damals waren sie direkt in der Sendlinger Straße. Da bin ich lang gelaufen und ich hatte plötzlich das Gefühl, ich laufe wie auf einem großen Ball. Ich trete irgendwie so ins Leere. Das war dann nach 5 Schritten wieder vorbei. Dann dachte ich, was war denn das jetzt? Komisch. Dann hatte ich mal morgens so Verbrennungsschmerzen auf dem Bauch, wie ein Sonnenbrand. Aber es war Winter, ich bin auch nicht ins Sonnenstudio gegangen, also ich hatte keinen Sonnenbrand. Dachte, es ist aber komisch, es fühlt sich ja merkwürdig an. Und so gab es immer wieder in unregelmäßigen Abständen, verteilt über verschiedene, mit mal Wochen dazwischen nichts, dann mal Monate nichts, dann kamen wieder 2, 3 Symptome auf einmal. Hatte ich so komische Symptome, die immer wieder weggingen.
Und deswegen schied man es vermutlich
Dann bin ich irgendwann mal zum Arzt gegangen und dann hat der mich so gefragt, was machst du denn so? Und dann habe ich halt erzählt, ja, ich studiere, ich arbeite bei der Süddeutschen, ich arbeite noch bei einer Werbeagentur, um noch was zu verdienen. Ich mache dies, ich mache das, ich mache den und den Sport. Dann hat er gesagt, ja, du machst vielleicht ein bisschen viel, vielleicht ist es ja einfach so zu viel und mach mal ein bisschen weniger. Und dann habe ich aber schon für mich gespürt, das ist nicht der Grund, das ist irgendwas anderes. Und dann habe ich quasi, da war ich so 22 und dann bis ich so 24, weil es ging so 2 Jahre lang, dass ich so von einem Arzt zum anderen bin und die immer wieder gesagt haben, ja, wir finden nichts, wir wissen nicht. Und ein Arzt hat dann mal gesagt, er misst mal so Nervenströme in meinen Beinen. Es war ein Neurologe und der hat dann gemerkt, dass da irgendwas verzögert ist. Bei diesen Potenzialen, die da gemessen werden, genau weiß ich es auch nicht, bin ja keine Medizinerin, und hat gesagt, ich schicke dich jetzt mal ins Krankenhaus, nach Großhadern, in die Uniklinik. Ich habe den Verdacht, dass du Multiple Sklerose hast. Und mit dem, da ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen. Da bin ich ins Auto und war eigentlich auf dem Weg in die Arbeit und bin dann auch in die Arbeit zu einer Nachtschicht und habe auf dem Weg dann wirklich nur geheult, weil ich irgendwie diesen Begriff so schon so grauenvoll fand, Multiple Sklerose. Es hat sich so schrecklich angehört. Ja, genau. Und habe sofort auch einen Rollstuhl vor mir gesehen und habe irgendwie gedacht, wie grauenvoll, das darf doch nicht wahr sein. Und bin dann eben 3 Wochen, 4 Wochen später, das war dann 1998, da war ich eben 24, in der letzten Novemberwoche dann eine Woche in Großhadern gewesen, stationär. Und da haben sie dann eben alle möglichen Untersuchungen gemacht, die ziemlich scheußlich waren zum Teil. Und dann kam am Ende dieser 4, 5 Tage, stand dann eben die Diagnose fest. Also eben diese Enzephalitis disseminata, wie es heißt, also Multiple Sklerose. Und dann haben sie mir damals gesagt, ich war 24, am besten kriegen sie jetzt möglichst schnell viele Kinder. Wir wissen nicht genau warum, aber das scheint den Frauen gut zu tun. Und ich dachte irgendwie so, what? Also ich bin jetzt 24, ich bin jetzt gerade irgendwie seit einem Jahr beim BR, mache meinen Traumjob, habe gerade mein Studium abgeschlossen, weil das hatte ich ja noch zwischendrin auch noch gemacht und Diplomarbeit geschrieben. Also ich will jetzt, in meinem Lebensplan kamen jetzt einfach nicht viele Kinder vor, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich wollte Kinder, ich wollte unbedingt Mama werden, aber nicht mit 24. Und dann habe ich das auch erstmal nicht gemacht. Mhm. So.
Hat man diesen, also konnte man das erhärten? Da ist ja jetzt eine Zeit vergangen. Mhm. Ist es so, dass wenn...
Nein.
Nein, eben.
Es ist so, dass die Schwangerschaft eine ganz gute Zeit ist, dass da die Frauen, die MS haben, eine unfassbar stabile Zeit haben. Mhm. Das war bei mir auch so. Ich bin ja dann Jahre später dann Mutter geworden, wie ich 31 war dann. Und in der Schwangerschaft ging es mir super. Also das war ganz toll. Das hatte was mit den Hormonumstellungen einfach zu tun. Aber man weiß ja bis heute nicht wirklich, was MS für eine Erkrankung ist. Man geht davon aus, dass es 5 verschiedene Erkrankungen sind, die alle im Moment noch den Namen Multiple Sklerose tragen. Man hat bis heute kein Heilmittel. Wir sind weit davon entfernt. Die forschen zwar an verschiedenen Geschichten am Darm und man weiß, es ist eine Autoimmunerkrankung, dass die Nerven einfach kaputt macht. Das ist das Eigenimmunsystem, zerstört die Umhüllung der Nerven, die Myelinschicht. Dadurch liegen die Nerven quasi blank und vernarben miteinander und können nicht mehr leiten. Das heißt, wenn ich mir heute vorstelle, ich möchte meinen Fuß heben, dann kann ich mir das vorstellen und das funktioniert auch gerade in diesem Moment, aber ich kann es nicht mehr umsetzen, weil bei mir im Rückenmark die Nerven einfach wie vernarbt sind und es einfach nicht mehr leitet. Mhm. So, aber woher das kommt
und warum es einer kriegt und jemand anderer nicht, weiß man alles nicht.
Das ist alles noch völlig unklar. Ja.
Aber wie bist du umgegangen als junger Mensch mit dieser doch nicht sehr schönen Diagnose? Mhm. Also was hast du gesagt, bracht die Welt für dich zusammen? Vermutlich ja. Oder hast du es wegschieben können? Warst du so stabil mental gesagt hast, ja, jetzt gucken wir mal und jetzt schaue ich mal, ich mache jetzt mein Ding, wie ich es geplant habe. Wie war deine Situation?
Ach ja, das ist alles, von allem ein bisschen was. Mhm. Ich habe natürlich am Anfang... ist da eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das trifft doch immer nur andere und nicht mich selber oder nicht einen selber. Ich bin dann lustigerweise an dem Tag, wo ich die Diagnose bekommen habe, direkt in die Arbeit gefahren dann noch und habe dann noch eine Schicht übernommen, einfach um das, glaube ich, um nicht drüber nachzudenken. Das war irgendwie so ein Reflex. Ich habe da mal in der Arbeit überhaupt nichts gesagt. Ich habe es eigentlich auch nur meinem damaligen Freund, jetzigen Mann gesagt natürlich, meinen Eltern, engen Freunden. Aber ansonsten habe ich das ziemlich für mich behalten. Ich habe dann wahnsinnig viel drüber gelesen. Damals noch aus Büchern, weil Internet war ja noch nicht ganz so und Google gab es auch noch nicht. Und insofern war ich dann im Buchladen und habe mir erstmal ganz viele Bücher darüber gekauft und habe viel gelesen, was aber mehr Angst bei mir verursacht hat, die Angst noch vergrößert hat, was alles passieren kann und was da in meinem Körper wohl passiert, was da alles kaputt geht. Und dann habe ich irgendwie, gedacht, ich lasse mir aber jetzt mein Leben nicht kaputt machen. Ich bin verdammt noch mal erst 24. Ich möchte noch Mama werden. Ich möchte beruflich Erfolg haben. Ich will leben, ich will reisen. Und habe mir dann einen guten Arzt gesucht, der mich da auch drin bestärkt hat und gesagt hat, das muss gar nicht sein, dass du im Rollstuhl landest. Und das ist nicht bei allen der Fall, bei weitem nicht. Und wir tun jetzt alles dafür mit den paar Medikamenten, die es irgendwie gibt. Viele gab es damals nicht, dass wir das quasi den Verlauf möglichst verlangsamen. Also die Krankheit ist ja bis heute unheilbar und man kann nichts tun, um sie wirklich zu stoppen. Aber man kann versuchen, den Verlauf zu verlangsamen. Mhm. Und das haben wir halt dann auch versucht über viele Jahre hinweg. Mhm. Und ich habe immer versucht, nach vorne zu schauen und positiv in die Zukunft zu schauen, weil es bringt nichts, zurückzuschauen und zu sagen, was war einmal und was geht jetzt nicht mehr, sondern ich muss nach vorne schauen und sagen, das und das geht noch und ich denke auch, es wird weiterhin gehen und ich habe Ziele und Pläne und versuche, die umzusetzen.
Unsere Gästesendung heute zu Gast ist Mirjam Kottmann, die als erste Moderatorin im Rollstuhl eine Nachrichtensendung regelmäßig moderiert und erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, weil Menschen in Rollis sind um uns rum, überall. Und vor der Kamera zu sein, ist dann vielleicht doch noch mal eine andere Hürde gewesen. Das werden wir gleich von dir hören. Grundsätzlich war es so, dass du mit deiner MS-Erkrankung ja auch Selbsthilfegruppen, denke ich, kontaktiert hast oder halt mit Menschen gesprochen hast, die auch krank sind. Und man hat dir ein bisschen geraten, sei mal stille, trag das nicht so sehr an den Arbeitgeber heran, nicht, dass der dich so aufs Abstellgleis schiebt. Das ist ja genau. Auch bitter.
Ja, genau, so war das aber damals. Es ist halt jetzt auch schon sehr lange her. Hm. Das mag sich jetzt geändert haben, das kann ich nicht mehr
Wäre
sagen.
Wäre wünschenswert.
Ja, also ich war damals bei der MS-Gesellschaft mit dem Landesverband Bayern, die eine ganz tolle Arbeit machen übrigens, in der Neuerkranktengruppe. Da habe ich mich dann als erstes hingewandt, weil ich halt irgendwie nichts wusste. Ich hatte eben die Bücher gelesen, aber schwamm so irgendwie, wie geht's jetzt weiter? Ich brauche einen Arzt, keine Ahnung. Und bei dieser Neuerkrankengruppe, da haben sie uns ganz klar gesagt, also wir würden euch raten, es nicht dem Arbeitgeber zu sagen, weil sehr viel Unwissen auch über MS besteht in der Gesellschaft, weil man auch selber, man weiß ja auch nicht wirklich was darüber. Und was so bekannt ist, Stress ist ganz schlecht und Druck und so weiter. Und ich meine, ich habe ja damals schon in der aktuellen Nachrichtenredaktion gearbeitet und da ist Stress und Druck an der Tagesordnung, aber genau das, was ich ja auch will und was mir Spaß macht. Und dann haben die halt gesagt, nee, sag's lieber nicht, ist besser. Weil sonst kann es sein, dass der Arbeitgeber dich quasi, dir nicht mehr die Geschichten gibt, die du gerne machen möchtest, quasi auch, weil sie vielleicht sagen, um mich selbst zu schonen, zu schützen. Mhm. Vielleicht aber auch, weil sie denken, du bist nicht mehr so belastbar. Und ich war ja damals noch total belastbar. Ich hatte ja, MS verläuft ja häufig in Schüben am Anfang. Das heißt, man hat mal irgendwie, bei mir war es immer ungefähr eine Woche, dass ich irgendein Symptom hatte, wo es mir nicht gut ging. Und dann habe ich hochgradige Cortisoninfusionen bekommen bei meinem Neurologen. Und dann ging es mir wieder so gut, dann waren die Symptome weg und ich konnte wieder in die Arbeit gehen. Also ich bin eigentlich nie länger als eine Woche oder 10 Tage ausgefallen. Und danach war ja alles wieder wie vorher. Mhm. Und die Symptome haben sich wieder komplett zurückgebildet. Insofern habe ich das dem Arbeitgeber aufgrund dieses Ratschlags, aber aufgrund dessen auch, ich wollte nicht, das war mir ganz wichtig von Anfang an, ich wollte nicht die kranke Miriam sein. Ich wollte nicht die MS-kranke Mitarbeiterin, Reporterin sein, sondern ich wollte weiterhin einfach nur die Miriam sein. Und ich wollte die Reporterin sein, auf die man sich verlassen kann, die Sachen gut macht, die auch mal einen schlechten Tag hat.
Klar,
aber
jeder von uns, genau. Ist nicht immer nur gut, nee, keine Frage.
Aber ich wollte halt nicht die Kranke sein. Und das fand ich, das wollte ich nie sein. Das will ich auch heute noch nicht sein.
Aber es kam ja bestimmt irgendwann der Punkt, da musstest du vielleicht zu kleinen Schwindeleien greifen, um zu erklären, ne?
Oder ja, ja. Also immer, wenn ich so einen Schub hatte und krankgeschrieben war, habe ich halt dann mich krankschreiben lassen. Arbeitgeber, der kriegt ja nicht gesagt, weswegen.
Nein.
Dann hat es natürlich stand auf der Krankschreibung das Richtige drauf und die Krankenkasse wusste das ja auch. Aber in der Arbeit habe ich ja gesagt, ich habe Grippe oder ich habe Magen-Darm oder irgend sowas. Das war ja im Prinzip wurscht. Ich kam ja dann wieder. Und irgendwann war das so, dass im Lauf der Jahre, das hat aber dann noch sehr lange gedauert, ging das Laufen schlechter, also mein rechter Fuß war der Fußheber, das ist quasi die Funktion, dass der Fuß, die Zehen nach oben gehen, dass man quasi einen Schritt machen kann und nicht über seine eigenen Zehen fällt, also der Fußheber, das war der erste, der quasi die Schwäche bekommen hat und dann bin ich so gehinkt. Also ich habe quasi das Bein nicht mehr nach vorne getan, sondern ein bisschen nach außen geschleudert, um nicht zu stolpern. Dadurch bin ich ein bisschen gehumpelt. Und dann hieß es immer, ja, warum humpelst du denn? Und ich hatte passenderweise kurz vorher einen Skiunfall. Ich bin ja noch Ski gefahren auch und habe mir da das Kreuzband gerissen, Tibiakopf gebrochen, Meniskus eingerissen. Also das rechte Knie war komplett kaputt. Bin aber nicht operiert worden, weil ich auch noch schwanger war zu dem Zeitpunkt und konnte quasi so dieses Hinken auf den Skiunfall schieben, noch ein Jahr lang oder noch länger. Das war aber gar nicht der Grund, der eigentliche. Und dann habe ich angefangen, mir einen Stock zu kaufen, den man so falten kann und klein machen kann, in die Handtasche stecken kann.
Ah.
Und wenn, denn beim BR sind die Wege manchmal recht weit. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich schlecht laufe und fast hinfalle, habe ich kurz den Stock aus der Tasche geholt, wenn gerade niemand auf dem Gang war, wenn ich gerade allein unterwegs war und bin mit dem Stock gelaufen und sobald ich gehört habe, Stimmen kamen, habe ich den schnell wieder eingepackt, damit man den nicht sieht.
Aber Miriam, mit dem Wissen von heute, würdest du dich wieder so verhalten?
Nicht ganz so lange würde ich es rausziehen, glaube ich. Also das mit dem Stock, das war schon recht krass dann am Schluss. Und ich glaube, ich würde es ein bisschen früher sagen. Ich würde es auch nicht ganz am Anfang sagen, glaube ich. Also ich glaube, jetzt rückblickend, für mich war es damals richtig, wie ich es gemacht habe, weil ich in diesen Jahren noch sehr viele ganz tolle Geschichten machen durfte für den BR. Also sie haben mich dann damals mal zu den Filmfestspielen nach Venedig geschickt, 2004 als Reporterin. Das war wirklich großartig, diese Erfahrung. Ich war dabei, als Papst Johannes Paul II. Gestorben ist, in Rom als Reporterin. Ich war bei der Wahl von Papst Benedikt dabei. Ich war dabei, als Benedikt hier auf Heimatreise war, 2006 als Reporterin, als die Reporterin, die direkt am Papst dran sein sollte und quasi die Menschen fragen, wie, was empfinden sie jetzt, wenn der Papst ihnen gerade, was weiß ich, mit ihnen gesprochen hat oder die Hand aufgelegt hat und so. Ich war quasi so die Stimmungsreporterin in dieser Woche. Und es sind so wertvolle und kostbare und tolle Erlebnisse gewesen, die ich nie bekommen hätte, glaube ich,
das kann wenn, wohl sein.
Wenn, gewusst, wenn die gewusst hätten, wenn der Arbeitgeber gewusst hätte, die hat MS. Weil gar nicht, weil sie es böse meinen, einfach aus, um mich zu schützen, um selber sicher zu gehen, das klappt auch alles. Selbst wenn ich Ihnen wahrscheinlich gesagt hätte, das passt, klappt sowieso 1000%. Ich falle euch nicht aus. Aber insofern, ich glaube, für mich war es dann schon okay, das so lang rauszuziehen. Und dann ging es halt einfach nicht mehr. Und dann.
Wie war dann die Reaktion?
Eigentlich
ist wahrscheinlich ein Gespräch, vor dem man wirklich Angst hat.
Ja, da hatte ich massiv Angst. Sonst hätte ich es ja vielleicht auch schon vorher gemacht. Aber dann ging es halt wirklich nicht mehr. Und dann bin ich zu meinem damaligen Chef, eben der damalige Chef von der Aktualität, von der Rundschau, und habe ihm das halt gesagt, dass das der Grund ist für mein seltsames Gehen. Ist nicht mehr der Skiunfall, sondern es ist eben die MS. Und dann war er wirklich sehr verständnisvoll und hat gesagt, ja, um Gottes Willen, warum hast du das nicht vorher gesagt und so. Und was brauchst du jetzt als Unterstützung? Und ich sagte, naja, ein Parkplatz auf dem Gelände wäre schon mal toll, weil das Gelände, das Fernsehgelände in Freimann ist wirklich sehr weitläufig. Und als freier Mitarbeiter darfst du nicht aufs Gelände fahren oder durftest du früher nicht aufs Gelände fahren. Und die Wege waren alle, das war schon so anstrengend, allein zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, dass ich manchmal das kaum noch geschafft habe. Und da habe ich gesagt, naja, ein Parkplatz wäre toll. Ja, überhaupt kein Problem. Da hatte ich also gleich die Woche drauf hatte ich einen Parkplatz und hat dann auch gefragt, welche Schichten möchtest du gerne machen, welche Jobs sind vielleicht jetzt besser für dich. Und dann habe ich so ein bisschen das auch gedurft, ich Wünsche eben auch äußern. Also das war dann schon, war gut. Im Prinzip war es der richtige Zeitpunkt dann auch.
Und musstest du von deinem Arbeitsaufkommen her was verändern dann?
Ja.
Also hast du gesagt, dass ich konnte wirklich nicht mehr so viel raus, wie es gewohnt war?
Naja, also ich habe halt früher auch, ich habe zum Beispiel, da war doch dieses fürchterliche Lawinenunglück in Galtür, damals im Paznauntal, wo diese Lawine in den Ort reingerauscht ist und so viele Tote, es gab so viele Kinder damals gestorben, sind Familien. Und ich habe damals ein Jahr danach so ein Feature gemacht für den Euroblick, ein Jahr nach diesem Unglück, was hat das mit dem Ort gemacht? Und da sind wir zum Beispiel die Hänge hochgeklettert mit dem Kamerateam, um da die Verbauungen zu filmen. Da bin ich da hochgekraxelt wie eine Gams, aber da war ich ja auch schon krank, da ging das halt noch. Dass ich solche Sachen nicht mehr machen kann oder Reportagen morgens um 5 vom Großmarkt, wo man irgendwie Trepp hoch, Trepp runter. Oder ich war bei der Blumenbörse in Aalsmeer in Holland für eine Reportage, für einen Halbstundenfilm. Und da sind wir auch rund um die Uhr haben wir gedreht und Treppe hoch, Treppe runter. Das geht halt, solche Sachen gehen natürlich nicht mehr. Das ist klar. Und dann habe ich halt darum gebeten, dass ich vielleicht auch mehr so Auslandsberichterstattung machen kann, wo wir viele Bilder einfach...
Die kommen rein.
Genau, das nennt man die Euronews. Da kriegen wir über die Eurovision, über die European Broadcasting Union, über die EBU Bilder aus der ganzen Welt und schneiden dann halt hier unsere Beiträge zusammen, die halt die Korrespondenten vor Ort vielleicht nicht abdecken können. Und das mache ich jetzt auch viel. Und das macht großen Spaß auch.
Und das Neues, in Anführungszeichen, ja doch schon auch neues Betätigungsfeld halt dann einfach die Moderation.
Ja, natürlich, genau.
Das ist, weil das ist ja der Weg, den viele machen. Bei mir war es auch klar, als Junge fängst du als Reporter draußen an, habe ich auch gemacht irgendwann. Du rennst Jahre draußen rum, es ist auch schön und macht auch Spaß und irgendwann, manchmal ist es ein Zufall, manchmal hast du einen Chef, der sagt, du Mensch, ich glaube, du kannst das, probier doch mal. Und auf einmal rutscht man dann mehr so in diesen Innendienst, in Sachen Moderation und merkt, hey, das ist auch toll.
Ja.
Und das war dann bei dir auch so
ähnlich? Ja, genau, richtig. Also wir haben ja noch ein paar, ich habe noch 2,5 Jahre noch im Ausland gelebt, in Rom, weil mein Mann Korrespondent wurde, fürs ZDF wiederum. Wir sind da mit Sack und Pack hingezogen, also auch mit unserem kleinen Sohn. Damals, als der 1 Jahr alt war, dann war ich da auch noch als Reporterin ein bisschen tätig, aber... Und dann kam ich eben wieder und dann bin ich eben in die Moderation gerutscht.
Da unterhalten wir uns nach den Nachrichten weiter. Vielen Dank, Mirjam.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Falls Sie erst ein bisschen später zu uns gestoßen sind, bei uns zu Gast ist heute meine Fernsehkollegin Mirjam Kottmann. Sie ist seit Februar dieses Jahres in der Rundschau die erste Moderatorin im deutschen Fernsehen, die im Rollstuhl regelmäßig eine Nachrichtensendung präsentiert. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie das war, wie sie die Diagnose bekommen hat, wie sie damit versucht hat, so gut es geht, so lange wie möglich, sag jetzt mal in Anführungszeichen, normal zu leben, wie sie ihre Reportertätigkeit weitergeführt hat, solange es ging, und wie sie dann eben doch schön langsam sich auch im Arbeitsfeld ein bisschen verändern musste und dann in Richtung Moderation gegangen ist. Und wie sie dann zu dem Platz gekommen ist, den sie heute einnimmt, darüber sprechen wir gleich. Mirjam, du hast uns vorhin erzählt, dass irgendwann die MS-Erkrankung dann doch so weit fortgeschritten war, dass dieses wirkliche Reporter-Tun ständig auf Achse, ständig draußen in allen möglichen Situationen halt doch irgendwann nicht mehr so gut ging. Und dann bist du ein bisschen mehr in Richtung Innendienst und auch in Richtung Moderation. War ja, das so ein Wunsch damals oder war das so, ja, aus der Not geboren, in Anführungszeichen? Ja.
Nicht ganz, aber es war eher ein Wunsch von mir, nicht so aus der Not geboren. Ich bin auch jetzt immer noch als Reporterin auch draußen, das ist mir auch ganz wichtig, aber nicht mehr so häufig. Halt, ich mache hin und wieder mal den sogenannten Tagesreporter. Das heißt, dann gehe ich raus zum Drehen, weiß morgens nicht, was ich mache, gehe raus, mache Interviews, was ich unfassbar gerne tue. Also das ist wirklich so dieses, was ich immer noch eigentlich am liebsten mache. So. Aber das mit der Moderation, das kam dann 2018. Da ist gerade eine neue Sendung entstanden auf ARD Alpha, die heißt Alpha Demokratie, eine hervorragende Sendung. Die hat sich damals ein lang gedienter, toller Redakteur im BR quasi neu ausgedacht. Das ist sozusagen eine halbe Stunde gewesen, eine halbe Stunde vor der Tagesschau, 20 Uhr, von 19:30 bis 20 Uhr live, wo wir ein Thema mal ganz vertieft betrachten. Also wo wir mal wirklich in die Tiefe gehen, den Hintergrund machen. Zum Beispiel, keine Ahnung, der Tigray-Konflikt in Äthiopien. Hört man immer wieder in den Nachrichten, was ist das eigentlich? Ja? Oder keine Ahnung, irgendwie Nahostkonflikt, mal wirklich auf die Ursprünge noch mal gucken. Dann hat man einen Gast im Studio, mit dem man das bespricht, hat Einspielfilme, hat Grafiken, versucht zu erklären. Und da habe ich mich quasi beworben, da wollte ich gerne mitmachen, das fand ich toll. Ein neues Produkt, toll, kann man irgendwie mal sich ausprobieren, ist journalistisch interessant, hochspannend, geht in die Tiefe so. Und da habe ich die Chance bekommen, damals vom ARD-Alpha-Chef, vom Andreas Bönte. Der hat gesagt, okay, dann probierst du das mal. Ja, und es lief gut. Und dann war ich da also fest im Team. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Eine sehr anspruchsvolle Sendung gewesen. Kann man auch immer noch in der ARD-Mediathek übrigens sich anschauen. Alpha Demokratie, sehr wertvolle Sendungen, sehr wertvolle Inhalte. Wird leider nicht mehr aktuell produziert. Aber lief 4-5 Jahre lang sehr gut. Und da war ich eben dann voll mit dabei. Und nachdem ich aber ja schon seit 1997 in der Nachrichtenredaktion war und ja immer noch bin und ja immer Nachrichtenbeiträge mache, hatte ich natürlich auch dann irgendwie Lust, den Gedanken, warum kann ich nicht eigentlich die Rundschau mal moderieren oder den Nachrichtenblock irgendwie moderieren, ja so. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt vor der Kamera, auch schon als Reporterin draußen, wenn irgendwelche Schalten aus dem Hochwasser waren oder von der Wahl, von Wahlberichterstattung oder so. Ich bin immer sehr gern vor der Kamera
gewesen. Also hast du keine große Scheu?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin da auch nicht besonders.
Man hat ein bisschen Aufregung, das muss auch sein.
Das muss sich ja dann konzentrieren.
Das muss sein, weil man ist ja da auf dem Punkt da. Aber nicht so, dass du sagst, oh Gott,
nein,
kann ich
gar
nicht schlafen.
Nein, um Gottes Willen. Es gibt ja Leute, die sagen, oh Gott, ich mache alles, nur nicht vor die Kamera. Also da habe ich auch Kolleginnen Kollegen. Das ist auch völlig in Ordnung. Da muss man es ja auch nicht machen. Aber bei mir war es eher so, mir hat es so viel Spaß gemacht immer. Und dann habe ich mich da halt auch mal den Finger gehoben, schon vor vielen Jahren. Aber da hieß es, nee, geht nicht, wir haben genug Leute, ist jetzt gerade kein Platz und so. Oder wir brauchen niemanden. Und so habe ich das immer wieder, wenn dann der Chef gewechselt hat, auch wieder irgendwie den Finger gehoben, dann war es wieder nichts. Und das habe ich halt jetzt wieder gemacht gehabt. Und da war auch gerade so ein bisschen was im Rotieren bei dieser Position. Und dann habe ich die Chance bekommen von meinem jetzigen Chef, von Andreas Bachmann, dass ich ein Casting machen durfte. Und das lief gut. Und das hatte also nichts mit dem Rollstuhl zu tun, sondern er hat von Anfang an gesagt, du bekommst den Job jetzt nicht, weil du im Rollstuhl sitzt, sondern wenn du es nicht kannst, dann kriegst du es nicht und du musst es gut machen. Da sind die Kriterien genau dieselben wie für gesunde Anwärterinnen, Anwärter, natürlich, logischerweise. Ich wollte um Gottes Willen auch keinen Behindertenbonus oder irgendwas haben. Und dann habe ich eben dieses Casting gemacht und dann durfte ich noch mal eine ganze Woche sozusagen in Anführungsstrichen auf Probe im November machen, in den Herbstferien letztes Jahr. Und da habe ich das scheinbar so zur Zufriedenheit aller gemacht, dass es hieß, okay, du kriegst den Job, du darfst es jetzt machen. Und seitdem bin ich jetzt halt im Team dort. Und das macht große, große Freude. Es ist immer noch eine große Ehre und eine große Freude, dass ich das machen darf. Und es ist auch wieder eine neue Herausforderung gewesen für mich.
War denn die Technik, jetzt stellen wir uns mal so ein Fernsehstudio vor, also hier zum Beispiel bei uns, mein Pult, sag ich mal, oder mein Tisch, wo die Technik untergebracht ist, wo mein Mischpult drauf ist, den kann ich Höhen verstellen, ist gar kein Problem. Also wenn ich jetzt sage, ich sitze jetzt im Moment mit dir, ich könnte auch stehen, dann könnte ich ihn hochfahren. Wie ist es im Fernsehstudio? Musste man da was speziell für dich einrichten oder war das eigentlich Kameraeinstellungen, Beleuchtung etc.? Oder ist es sowieso für jeden immer genau maßgeschneidert?
Also die Kameraeinstellungen, die werden tatsächlich für jeden Moderator angepasst. Das hat nichts mit zu tun, jetzt mit mir speziell. Und es wurde gleich gesagt, an dem Nachrichtenstudio wird nichts verändert. Also wir haben einen Tisch dort stehen. Wer die Rundschau kennt oder BR24, wie es jetzt heißt, kennt die Nachrichtensendung, weiß ja, kennt diesen Tisch, der ja dann zu der einen Seite so abfällt, so flach wird. Und dieser Tisch ist nicht höhenverstellbar. Das geht einfach nicht. Und es hieß auch gleich, es kann nichts verändert werden an dem Studio. Das ist einfach alles viel zu klein. Auch mit Podest kann man nicht arbeiten, weil ja auch dann während der Sendung auch Studiogäste rein und raus können müssen und so weiter. Und dann hat lustigerweise ein Kollege aus der Technik bei uns, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Rollstuhl gibt, der höhenverstellbar ist, mit dem man die Sitzfläche quasi stufenlos nach oben fahren kann.
Das wusste
indem man,
ich auch nicht, muss nee, ich ganz ehrlich
das,
sagen.
Ich wusste das auch nicht. Ich habe zwar so einen Stehrolli daheim, aber dieser Stehrolli, da stehe ich so unsicher und wackel so hin und her. Und ich kann auch nicht mehr so lange stehen, ohne dass ich Atemprobleme bekomme. Das ist, wenn man lange sitzt. Und ich sitze jetzt seit 13 Jahren. Hat man nicht mehr diese Lunge, dieses Lungenvolumen. Und insofern war dieser Stuhl auch keine Option. Und dann habe ich mit diesem anderen Stuhl, den der Kollege recherchiert hatte, mal zeigen lassen. Und siehe da, mit dem ging das wunderbar. Dann hatte ich so ein Demo-Modell, mit dem ich auch die Probewoche gemacht habe. Und jetzt habe ich diesen Stuhl eben.
Den benutzt du quasi im Studio.
Das ist rein für die Arbeit. Den parke ich im BR, der ist da eingesperrt. Und immer wenn ich Moderationen habe, dann hole ich den raus. Dann werde ich da mit Hilfe von Kollegen, die setzen mich einer vorne, einer hinten. Ich bin nicht besonders schwer. So können mich zwei Leute prima heben, ohne da Rückenprobleme zu bekommen. Und die setzen mich auf diesen Stuhl drauf. Dann fahre ich nach oben und habe die richtige Höhe, um über diesen Tisch drüber zu schauen. Und dann ist es gar kein Problem mehr.
Wie waren die Reaktionen? Weil ich denke mir, wir sind ja auch hier mit unserer Gästesendung auf dich sofort aufmerksam geworden und gesagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. 2024 haben wir haben wirklich noch nie einen Mann oder eine Frau im Rollstuhl für eine Nachrichtensendung gehabt. Da haben sich alle an den Kopf gekratzt und gesagt, ja stimmt, ich kenne auch keinen. Ja, müssen wir mal nachfragen, müssen wir mal einladen, müssen wir mal erzählen lassen. Einerseits wäre vielleicht eine freundlich gemeinte Reaktion, aber vielleicht auf der anderen Seite auch ärgerlich, dass du sagst, ja, jetzt kommen sie daher und jetzt haben sie Interesse an mir.
Ja, nee, also ich finde es schon gut. Ich habe jetzt auch kein Problem mit der Aufmerksamkeit. Es ist ja auch einiges in den Zeitungen erschienen über mich, als da eben der BR Anfang des Jahres dann diese Pressemitteilung gemacht hat. Die ging ja dann raus und dann habe ich zig Interviewanfragen bekommen von Zeitschriften, Zeitungen und so weiter. Und ich finde es auch nicht schlimm, weil es ist halt nun mal so, dass ich jetzt die Erste bin und es ist schön, dass ich da jetzt ein bisschen was vielleicht tun kann für zur Inklusion, dass man einfach, dass ich auch sage, da und da muss noch mehr getan werden und Menschen, die jetzt im Rollstuhl sitzen, können trotzdem vernünftig sprechen und können trotzdem ganz normale Berufe irgendwie ausüben. Das mag vielleicht jedem sagen, ja klar, das ist doch logisch. Ja, aber so logisch ist es halt scheinbar noch nicht. Und wenn ich da jetzt so den Dammbruch quasi geschafft habe, soll mir das gerade recht sein. Ich freue mich auf viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch nachkommen, die auch im Rollstuhl sitzen oder eine andere Einschränkung haben, die trotzdem solche Jobs dann irgendwie machen dürfen und machen können und zeigen können, jawohl, wir können das. Ich meine, ich bin ja nicht jetzt eine andere Journalistin, nur weil ich jetzt halt nicht mehr stehen kann. Und ich meine, früher sind die Nachrichtensprecher, wenn man sich erinnert, bei der Heute-Sendung, bei der Tagesschau, Dagmar Berghoff oder Wilhelm Wieben, die sind alle gesetzt. Ja, es ist ja nur eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man weiß, oder Jahrzehnte vielleicht auch schon, dass man sagt, okay, im Stehen spricht sich's vielleicht schöner oder dynamischer oder man hat ein anderes Lungenvolumen vielleicht zur Verfügung. Ja, so, es klingt vielleicht besser.
Zuschauerreaktionen?
Zuschauerreaktionen sind super. Ich habe mich so gefreut. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich mit gar nichts gerechnet. Ich habe irgendwie gedacht, es wird keinen interessieren, ob da jetzt ein Rollstuhl, man sieht ihn ja zum Teil, in der 16 Uhr sieht man ihn fast gar nicht. Und in der 18:30 sieht man es eigentlich ja so ein bisschen in den Griff von der Seite, weil ich ja hinter dem Tisch eben bin. Aber ich habe so tolle Reaktionen bekommen. Briefe, E-Mails, Faxe, alles auf allen Wegen. Und die Reaktion war durchweg positiv. Also hat wirklich keiner geschrieben von wegen, jetzt kommen auch noch die Behindis irgendwie ins Fernsehen, was soll denn das? Und die Leute fühlen sich irgendwie negativ irgendwie berührt, sondern das macht ihnen Mut. Mir haben Leute geschrieben, die gesagt haben, Mensch, toll, Zeit wird's, warum denn eigentlich nicht schon früher? Ist super, ein Mann hat mir geschrieben, er wäre jetzt auch gelähmt, weil er einen Gehirntumor hatte. Es macht ihm so viel Mut und es gibt ihm so viel Kraft, dass ich da so positiv meinen Beruf mache und positiv damit umgehe, auch in den Interviews. Das würde ihm Kraft geben. Das war aber auch schon, als ich mich das erste Mal vor der Kamera im Rollstuhl gezeigt habe. Das war 2018, noch vor Alpha, vor der Alpha-Moderation. Da war es so, da habe ich fürs ARD Morgenmagazin einen Bericht gemacht von der Münchner Tafel, wo Menschen hingehen, die eben nicht so viel Geld haben, die eben hilfsbedürftig sind und sich da Essen holen können. Und dann habe ich gesagt, ich soll eine 5-Minuten-On-Reportage machen, die im ARD Morgenmagazin deutschlandweit gezeigt wird. Und habe ich gesagt, aber ich sitze doch im Rollstuhl inzwischen. Ja, das wissen wir schon, kein Thema. Und dann hat mich der Kameramann halt gefilmt, wie ich da mit dem Mikro in der Hand über diese Tafel rübergefahren bin, über diesen Platz und halt die Leute interviewt habe und meine Reportage gemacht habe. Und da gab es auch so viel positive Nachrichten, die ich bekommen habe. Also das Berührendste war ein junges Mädchen, die war damals Schülerin, 16 Jahre alt, da aus Nordrhein-Westfalen irgendwo, die mir geschrieben hat, sie sitzt also seit Geburt im Rollstuhl und sie geht jetzt da auf so eine Inklusionsschule und will ihr Abitur machen und sie wollte eigentlich schon länger, hat sie den Berufswunsch, Journalistin zu werden. Und sie hat immer gedacht, das geht nicht, weil sie im Rollstuhl sitzt und hat sich überlegt, was könnte ich denn sonst machen. Hätte sie per Zufall morgens quasi nebenbei den Fernseher laufen gehabt, hätte mich da gesehen, wie ich mit dem Rollstuhl und dem ARD-Mikro auf dem Schoß da rumfahre und meine Sachen mache. Und dann sie hat gesagt, so ungefähr, sie hätte Tränen in den Augen gehabt und ihr war in dem Moment klar, hey, ich kann meinen Traum doch leben vielleicht und es ist doch möglich. Und sie hat dann dem WDR gedankt für diesen tollen Moment, für diesen Erweckungsmoment, so wie ich damals das Aha-Erlebnis vielleicht im Schneiderraum hatte, hatte sie da diesen Moment zu sagen, ich kann meinen Traum doch leben und es ist möglich. Und das hat mich so berührt, diese E-Mail damals. Also deswegen erzähle ich auch heute noch davon. Und das war damals 2018, das war eigentlich der Moment auch, das war eben noch bevor ich mich als Moderatorin für Alpha beworben habe, dass ich gesagt habe, ich kann mich doch zeigen im Rollstuhl.
Natürlich,
weil es
ja.
anderen, ne, natürlich, sagst
ja,
du.
Ja, das sagen wir, ist, genau, wir ja, sagen genau. natürlich.
Ich habe die Jahre davor, wenn ich als Reporterin geschaltet wurde von irgendwelchen Ereignissen, des Zugspitz, des Bahnunglück damals Bad Aibling, da war ich damals als Reporterin bei dem Gerichtsprozess, da bin ich geschaltet worden in die Tagesschau, da habe ich weiß nicht, wie mit dem Kameramann vorher überlegt, wie man mich aufnimmt, damit man ja nicht sieht, dass ich im Rollstuhl sitze, weil ich wollte das nicht. Oder Weltbild in Augsburg war ich als Reporterin vor Ort. Da sollte ich auch geschaltet werden in die Rundschau damals. Da habe ich auch gesagt, bitte schau, nimm es irgendwie auf, dass man die Griffe nicht sieht. Nimm mich vielleicht unten auf, damit ich nicht so klein aussehe, irgendwie ohne Bezug zum Hintergrund. Ich will nicht, dass man sieht, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht die im Rollstuhl sein. Ich habe mich selber damit nicht abgefunden gehabt, auch zu dem Zeitpunkt, und ich war noch nicht so weit. Mhm. Und erst dieser Moment mit dieser On-Reportage da am Großmarkt und diese Reaktion von den Zuschauern, unter anderem von diesen Mädchen, und es kamen wirklich, 50 Zuschriften und mehr, also das war jetzt eine von diesen vielen. Und die waren alle positiv. Und das habe ich gedacht, siehst du mal, du kannst vielleicht doch was Positives bewirken. Ich habe vielleicht eine Aufgabe jetzt, nämlich, dass ich sage, mein Job ist es vielleicht jetzt, das als darzustellen, es ist normal, es gehört zum Leben dazu, sowas kann passieren und es kann jeden treffen und deswegen ist das Leben nicht zu Ende.
Miriam, du hast gerade erzählt, dass die Zuschauerreaktionen auf dich so unglaublich positiv waren, dass so viele geschrieben haben, Mails geschickt haben, Faxe geschickt und wie auch immer und gesagt haben, Mensch, es gibt uns Kraft, dass wir sehen, eine Frau im Rollstuhl macht so einen tollen Job da und es gibt dir doch auch wieder Kraft, oder? Wenn die so schön auf dich reagieren und so positiv.
Ja, natürlich gibt mir das Kraft. Es motiviert mich total und bestärkt mich darin, dass ich die Sachen scheinbar gut mache. Jetzt schreiben auch noch Leute, was mich sehr freut, die aber dann gar nicht so auf den Rollstuhl, sondern einfach sagen, Mensch, neue Nachrichtensprecherin, toll, gefällt uns, macht sie gut, angenehme Stimme, macht es irgendwie überzeugend. Man merkt, dass sie auch Reporterin ist und eben weiß, von was sie da auch spricht. Und das finde ich natürlich auch toll, dass da der Rollstuhl auch keine Rolle mehr spielt. Und da müssen wir eigentlich
da müssen
auch hinkommen.
Hin. Da müssen
weil
wir
erst
hin.
Dann ist die Inklusion tatsächlich geschafft.
Ja.
Und da sind wir leider bei uns in der Gesellschaft ja noch relativ weit davon entfernt.
Ganz wichtiger Fakt ist, dass es, also ganz wichtig, hast du mich gefragt, wo du gekommen bist. Ich sage, schätz mal, wie viel Prozent der Menschen sind von Behindert, also Menschen mit Behinderung sind von Geburt an behindert. Ich sage, ich weiß, dass es viel weniger sind, als man denkt. Glaub mal 10 oder 15 Prozent vielleicht. Und hast du gesagt, nee, es sind
3%.
Ganze 3%.
Ja, und 3%, die von Geburt an oder im Laufe des ersten Lebensjahres diese Behinderung bekommen oder eben schon behindert auf die Welt kommen mit einer Behinderung. Und alle anderen bekommen diese Behinderung im Laufe ihres Lebens. Sie erwerben sie, wie es so schön heißt, meistens durch Krankheit oder auch durch Unfall. Und ich finde, diese Zahl müsste doch eigentlich wirklich jedem und vor allem auch jedem Politiker klar machen, dass es jeden, aber wirklich verdammt nochmal jeden treffen kann, zu jedem Zeitpunkt. Und die Zahl der Schwerbehinderten, die Prozentzahl, der Anteil steigt an, je älter man wird. Das ist klar. Also jüngere Menschen trifft es eher weniger, weil es eben durch Krankheit entsteht. Dann trifft es eher ältere. Das heißt, der Prozentsatz nimmt zu, je älter man eben wird.
Und je älter die
Wahrscheinlichkeit
wird.
Und je älter die Gesellschaft wird. Das heißt, jeder müsste eigentlich von uns, von der Gesellschaft und auch von den Politikern, von den Entscheidern ein Interesse haben, dass unser Umfeld, dass unsere Lebenswelt barrierefrei ist, dass wir Inklusion haben, dass es Rampen gibt, dass es Aufzüge gibt, die funktionieren, dass es barrierefreie Toiletten gibt, dass es Parkplätze gibt, die groß genug sind, dass man seinen Rollstuhl ausladen kann. Es müsste eigentlich ein Interesse da sein. Aber es ist nicht da oder es ist extrem
aber
schwer.
Wie erklären wir uns das denn? Es ist doch wirklich ganz komisch.
Es ist so ein
Tabuthema.
Keine Ahnung. Also ich meine, ich kann nur sagen, jetzt wohne ich ja in München, in der Landeshauptstadt. Da müsste man eigentlich meinen, dass die Versorgung noch etwas besser ist. Aber auch da ist die Versorgung oder die Barrierefreiheit wirklich auch noch nicht überall gegeben. Also du brauchst nicht glauben, dass in München, in der Landeshauptstadt, jeder S-Bahnhof barrierefrei wäre. Nein, da gibt es zum Teil S-Bahnhöfe, da gibt es noch nicht mal einen Aufzug. Da gibt es nur Treppen oder der Bahnsteig ist der Höhenunterschied zu groß zur Bahn, dass du alleine gar nicht irgendwie rein und raus kommst. Ich fahre nicht öffentlich mehr. Definitiv nicht. Mhm. Ich fahre alles mit meinem Auto und nicht, weil ich gerne Auto fahre, sondern weil ich einfach barrierefrei mich auch in München nicht bewegen kann. Es gibt kaum Restaurants, Lokale in München, die eine Rollstuhltoilette haben. Ich wüsste ehrlich gesagt...
Ja, das ist so, ein oder das zwei. Ist so eng. Es ist ja, ja im Lokal auch schon so eng. Natürlich bestuhlt man eng, weil man will ja
natürlich
Gäste haben, Umsatz machen.
Aber gerade, ich meine, ist ja nicht so, dass man jedes Mal auf Toilette muss, wenn man ins Lokal geht. Aber ich auch nicht. Aber man muss ja wissen, man könnte, wenn man müsste. Ich glaube, das versteht jeder, dass das eine Grundvoraussetzung ist. Und wenn ich irgendwo im Lokal einen Tisch bestelle, wo ich noch nicht war, ist meine erste Frage, wo ist Ihre Toilette? Und dann erkläre ich mal, die mal ein kurzes Zögern kommt am anderen Ende. Sag ich, wissen Sie, ich sitze im Rollstuhl. Ja, eine Toilette ist im Keller, sage ich, okay, danke, dann ist das Lokal nichts für mich. Aber was noch viel eklatanter ist und was mich wirklich wütend macht, ist, dass nur 7% der Arztpraxen in Bayern barrierefrei sind. Und das hat nichts mehr mit freier Arztwahl zu tun. Also das ist wirklich ein absolutes Unding. Und das heißt, hat was mit Daseinsfürsorge zu tun, die der Staat nicht erbringt, schlicht und ergreifend. Und da ist wirklich 7%. Das heißt, ich muss gucken, wo in München es zum Beispiel einen Gynäkologen gibt, der theoretisch mit so einem Lift mich irgendwie auf diesen Stuhl heben kann. Da gibt es, glaube ich, ein oder zwei, wenn überhaupt. Und es gibt beim Gesundheitsreferat, gibt es jetzt einen, da habe ich jetzt gestern erst rausgefunden, ich wusste, das habe ich gestern erst erfahren, gibt es jetzt eine Art einen Praxisraum, wo eben 5 verschiedene Gynäkologinnen aus München, die niedergelassen sind, in eigenen Praxen sich da abwechseln und einmal im Monat quasi dort für 3 Stunden Frauen, die im Rollstuhl sitzen, untersuchen. So. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich jetzt nicht in der Hauptstadt wohnen würde, Landeshauptstadt wohnen, sondern irgendwo auf dem Land draußen. Wo gibt es denn da irgendwie eine Versorgung? Und ich finde, das geht einfach nicht. Da muss sich so viel ändern. Ich glaube, da ist tatsächlich die Politik gefordert, einfach auch Vorgaben zu machen, zu sagen, bei Neubauten, auch in Ärztehäusern, da muss es nicht nur einen Aufzug geben, da muss es auch Rollstuhl, barrierefreie Toiletten geben. Es kann ja jetzt nicht jeder Arzt dazu gezwungen werden, seine Praxis umzubauen. Viele haben ja gar nicht den Platz. Aber es ist, ich finde, bei Neubauten oder bei Neuzulassungen muss sowas einfach Standard sein. Das kann nicht sein, dass wir im Jahr 2024 ich mir 7% der Ärzte zur Verfügung habe. Ich finde das einfach so ein Unding. Das macht mich wirklich wahnsinnig.
Das macht einen wütend
macht
einfach
wütend
auch.
Ja, einfach. Ja, total. Das macht
jetzt
mich
jetzt redet man gerade über Barrierefreiheit. Natürlich wollen wir auf gar keinen Fall vergessen, wie viele andere Behinderungen es gibt,
natürlich,
die auch nicht repräsentiert werden,
klar.
Gut repräsentiert werden.
Überhaupt nicht.
Nein,
das sind die Menschen, die blind sind, die
gehörlos,
nicht sehen können, gehörlos sind. Die werden auch nicht repräsentiert. Ja. Klar, natürlich. Da kann ich jetzt inhaltlich nicht so viel dazu sagen, weil da kenne ich mich jetzt auch zahlenmäßig jetzt nicht so gut aus, weil ich halt jetzt die Problematik mit dem Laufen habe und einfach die Schwellen habe. Aber auch für jemand, der blind ist, für den ist das auch nicht schön, wenn er da irgendwie keinen Aufzug hat, sondern ich weiß nicht, wie viele Treppen irgendwie vor sich hat. Das ist ja auch schwierig. Und da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Und wenn man sich überlegt, dass unser ehemaliger Ministerpräsident Horst Seehofer im Jahr 2013 sich im Landtag hingestellt hat und gesagt hat, in 10 Jahren ist Bayern barrierefrei, und zwar wortwörtlich. Das haben wir neulich, hat ein Kollege wieder diesen
Ohr rausgesucht. Genau, machen wir auch manchmal, dass wir so alte Aussagen oder Versprechungen, und dazu freue ich mich über unsere Archive, die wir halt haben, beim BR oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir da sagen können, Moment mal, gibt es eine Rede von oder da gibt es ein Zitat von oder da gibt es eine Aussage und die holen wir jetzt mal raus.
Genau.
Und dann sagt man, das hat er damals gesagt. Genau.
Also wir sind in 10 Jahren, Bayern ist in 10 Jahren im öffentlichen Raum barrierefrei. Und wäre 2023 gewesen, jetzt haben wir 2024. Ich wäre dankbar, wenn wir es dieses Jahr wären, aber sind wir de facto nicht. Es ist auch im öffentlichen Raum, ist Bayern nicht barrierefrei.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, das ist schon in gewisser Weise ein Armutszeugnis.
Es geht immer darum, einfach den Blick so oft wie möglich einfach immer wieder drauf zu lenken. Jetzt haben wir gerade die Paralympics, ganz wichtiges Thema, finde ich, weil Sport holt viele Menschen ab, viele Menschen schauen das gern an, sind bei Sportwettkämpfen, fiebern mit und sagen, guck mal und schau. Und das ist, ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die diese Athletinnen und Athleten da erfüllen, dass sie sagen, ja bitte, ich habe ich habe eine Behinderung, ich habe eine Einschränkung und ich mache hier mein Ding. Das ist auch so was Wichtiges. Aber das ist dann in 2 Wochen wieder vorbei und dann ist es auch wieder weit weg und aus unseren Köpfen verschwunden.
Ja. Absolut, das finde ich auch total wichtig, diese Paralympics. Ja. Und es ist ja schön zu sehen, dass die jetzt zumindest ja schon seit einigen Jahren ja auch übertragen werden im Fernsehen, auch an prominenter Stelle. Also dass nicht nur die Olympischen Spiele für die gesunden Sportler, sondern eben auch für die mit einer Einschränkung tatsächlich auch stattfinden im Fernsehen, in der Berichterstattung. Weil das sind im Zweifelsfall die echt viel krasseren Sportler, ehrlich gesagt. Weil was die alles für eine Geschichte hinter sich haben und sich dann aufraffen. Also ich habe selber mal einen Film gemacht, 2 Filme über einen Mann, der Krebs hatte, Leukämie, Bestrahlungen und so weiter. Dann die Leukämie besiegt hat, aber durch die Bestrahlungen ist sein Herz kaputt gegangen. Dann ist er auf die Transplantationsliste gerutscht, war High Urgency gelistet, also brauchte unbedingt dieses Herz, um überleben zu können. Hat dann auf kurz und knapp dieses Spenderherz gekriegt. Da habe ich damals die Transplantation gedreht, da haben wir uns kennengelernt. Da habe ich dann Filme gemacht über Menschen, die auf Organe warten. Und da haben wir uns eben kennengelernt, auch angefreundet. Er hat dieses Herz bekommen, aber war allergisch gegen Heparin, gegen ein ganz stinknormales Mittel, was einfach immer gegeben wird. Und es war vorher nicht bekannt und sie mussten ihm, um sein Leben zu retten, ein Bein amputieren. Dann ist er wieder aufgewacht, hatte zwar ein Herz, aber nur noch ein Bein. Und dann ist er, der war vorher schon sehr sportlich und der ist in diesen Behindertensport gegangen und ist deutscher Meister geworden im Speerwerfen, im Diskus, im Kugelstoßen und in ich weiß nicht was. Und war auch immer auf dem Weg zu den Paralympics, hat es leider nie ganz geschafft. Aber das war so, der war für mich immer so das absolute Vorbild an Willen und an Kampfeskraft und an, ich habe gedacht, Wahnsinn, der lag so auf der Nase, hatte 2x einen Herzstillstand, der hatte Krebs, dem hatte Herztransplantation, dieses Bein amputiert. Ich kenne niemanden, der so viele Schicksalsschläge hatte und der trotzdem so positiv war und dann alles in diesen Sport reingelegt hat. Und übrigens bis heute das tut und immer noch sportlich aktiv ist und immer noch drum kämpft, noch was zu erreichen. Und dem hat der Sport auch so viel gegeben. Und es ist für mich, so jemand ist für mich ein totales Vorbild.
Aber du bist auch ein Vorbild. Wirklich, du bist auch ein Vorbild. Also gerade wie du jetzt hier da bist und erzählst und auch so offen und ehrlich erzählst. Ich finde, das ist so wichtig, weil es auch Menschen berührt, die mit dem Thema vielleicht nichts zu tun haben oder selten zu tun haben, weil sie niemanden jetzt persönlich kennen in ihrem direkten Familie, Umfeld, wo der ihnen von sowas berichtet. Und wenn man das dann mal so geschildert bekommt, das packt einen schon auch an, das muss man ja wirklich ganz offen sagen.
Ja.
Und deine Empfehlung ist ja, die du auch in Interviews, ich habe ja auch Interviews mit dir gelesen, gibst, ist einfach immer nach vorne gucken.
Ja.
Nicht sagen, oh, was war ich mal und was konnte ich alles und was war ich mal toll, sondern einfach sagen, ich bin immer noch toll und ich kann auch immer noch viel und ich lasse mich nicht unterkriegen vom Leben. Und so einen Mut zu haben, meine Güte.
Ja, man lebt das Leben ja nach vorne und nicht zurück.
Richtig,
und
man lebt das Leben nach vorne.
Richtig. Und so gehe ich mein Leben ja auch an um meinen Tag. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch schwache Momente habe.
Nein, das darf man auch
Momente.
Haben.
Natürlich. Die muss ich auch zulassen.
Ja.
Die mache ich in der Regel aber mit mir alleine aus. Vielleicht kriegt es mein armer Mann auch ab und zu mal daheim ab. Das kann sein. Ich versuche es aber auch da eigentlich mit mir selber auszumachen und es nicht andere Menschen damit zu belasten, wenn ich mal irgendwie traurige Momente habe, die auch da sind und die auch ihre Berechtigung haben, finde ich. Aber ansonsten versuche ich einfach das Beste aus der Situation zu machen und positiv voranzugehen. Und wenn ich jetzt so positive Rückmeldungen bekomme, macht mich das sehr glücklich, motiviert mich und bestätigt mich darin, dass ich es dann doch ganz richtig gemacht habe eigentlich.
Und das wäre auch deine Empfehlung für Menschen, die eine Diagnose bekommen, wie du sie bekommen hast, in sehr jungen Jahren, die einfach wissen, es kann sein, dass mir ein schwieriger Lebensweg bevorsteht, dass du sagst, ja, aber geh ihn trotzdem, guck nach vorne, glaub an dich, schau, dass du viel machen kannst, lass dir nicht das Leben nehmen und versuch zu leben, so gut es geht.
Ja, mir haben ja Ärzte geraten am Anfang, ich soll meinen Job wechseln und soll was Ruhigeres machen und so, keine Ahnung, Supermarktkasse oder so. Und dann habe ich irgendwie nur gedacht, nee, garantiert nicht. Und insofern ist mein Ratschlag, einfach weiter leben, positiv denken und nach vorne schauen und versuchen, positiv nach vorne zu schauen und sich nicht seine Träume nicht nehmen zu lassen, sondern weiter seine Träume versuchen zu leben. Und ich habe ja dann auch noch ein Kind bekommen. Und obwohl die Ärzte dann damals gesagt haben, oh, wenn sie jetzt, das war ja dann Jahre später die Lesart, Schwangerschaft könnte auch gefährlich sein, dass die Krankheit dann schlimmer wird und so. Und dann habe ich gesagt, mir war wichtig, dass die Gefahr, dass mein Kind diese Krankheit bekommt, möglichst gering ist, weil ich das natürlich nicht vererben möchte. Und es war so geringfügig, diese Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann eingegangen bin. Aber das, insofern, da habe ich auch meinen Traum verwirklicht und das kann ich eigentlich nur jedem sagen. Die Krankheit, nicht das, sie darf das Leben nicht bestimmen, sondern du bist der Chef und nicht die Krankheit.
Wann sehen wir dich wieder in der Rundschau?
Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Plan im Kopf, genau.
Ja, ich meine, es war die letzte Septemberwoche. Ich glaube, so ab 23., 24. September oder so
bin ich wieder eingeteilt. Kann sich jeder von uns, der uns jetzt heute zugehört hat, davon überzeugen, was du da für einen tollen Job machst.
Dankeschön.
Und wir sagen ganz herzlichen Dank, dass du so offen zu uns warst und uns so offen berichtet hast. Alles Gute.
Dankeschön.